Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es folgt ein etwas ungewöhnlicher Anfang, liebe Gemeinde, liebe Mitchristen. Denn zunächst einmal dieses Segenswort, wir nennen das ja auch Kanzelgruß, ist entnommen aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Zu Anfang seines Briefes grüßt er die Gemeinde genau mit diesen Worten. Und ich dachte, wir wollen uns zunächst einmal etwas mit den Grundzügen des Epheserbriefes beschäftigen, uns da hineindenken, und gegen Schluss wird dann eine Auslegung eines Abschnitts aus dem 4. Kapitel folgen, in dem etwas gesagt wird zum Zusammenleben der Christen. Dieses Grußwort, mit dem der Apostel die Gemeinde grüßt, ist keine Floskel, ist nicht so, wie man am Schluss eines Briefes ganz schnell schreibt, hochachtungsvoll, und trotzdem denkt man, den achte ich überhaupt nicht hoch. So, das ist eine Floskel. Aber hier ist jedes Wort ernst gemeint. Es soll gesagt werden, ihr Hörer und ihr Leser in Ephesus, ihr steht im Raum der Gnade. Ihr steht im Raum der Gnade des christlichen Glaubens. Ihr steht im Raum der Gnade von Gott, unserem Vater, von unserem Schöpfer, der euch umgibt, unsichtbar umgibt. In den Liedern, die wir gerade gesungen haben, ist das mehrfach angeklungen. Wir sind hier als Christen umgeben von Gottes Gegenwart. Das gilt heute, das gilt für die jetzige Stunde unter dem Wort Gottes. Das gilt auch für jegliches Beten, wenn wir uns an Gott mit unseren Gedanken, mit unseren Bitten, mit Danken, Loben und Fürbitten wenden. Bevor wir also uns diesem Abschnitt aus Epheser 4 zuwenden, wollen wir uns ein wenig mit den ersten Kapiteln beschäftigen, dass sie uns ihre Verkündigung sagen. Da wird den Christen in Ephesus groß gemacht, was Gott getan hat, was Gott in Christus getan hat und wie sie als gläubige Christen verbunden sind mit diesem auferstandenen Herrn. Nehmen wir zwei Verse aus diesem ersten Kapitel. Da heißt es, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach dem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Was für eine Dimension wird hier geöffnet für unser geistliches Auge? Was für eine Erkenntnis wird für uns aufgetan? Gott teilt sich dem Menschen mit. Alle Religionen von Anbeginn der Menschen, soweit wir das verfolgen können, alle Religionen sind Versuche des Menschen, sich an höhere Wesen, an Geister, an die Verstorbenen zu wenden. Es sind immer Versuche von den Menschen, irgendwo aufwärts ist meistens der Gedanke. Aber hier spricht der lebendige Gott von sich aus seiner ewigen Welt in die Menschenwelt hinein. Das ist der entscheidende Unterschied zu allen anderen Religionen. Gott hatte von Ewigkeit her die Absicht, dass er uns vergängliche Menschen einmal auf seine Seite nimmt. Dann wird in Christus alles zusammengefasst sein, was im Himmel und auf Erden ist. Und das wird im Epheserbrief wie auch im Kolosserbrief, in diesen beiden großen Briefen, deutlich gemacht. Der Machtbereich von Jesus Christus in der Einheit mit dem Vater umfasst die ewige Welt und die zeitgebundene, vergängliche, irdische Welt, in der wir leben. Da verstehen wir, was Jesus Christus im Verhör mit Pilatus gesagt hat, als er ihn so gewissermaßen fragte, wie viele Truppen hast denn du eigentlich, bist du gefährlich, als einer, von dem die Leute sagen, du bist der Judenkönig. Und da sagte Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da macht er den entscheidenden Unterschied. Wenn wir an Christus, den Sohn Gottes, glauben, haben wir ein Oberhaupt, das zugleich Herr der ewigen Welt ist und der zugleich Herr der zeitlichen und vergänglichen Welt ist. Die Zuwendung Gottes zielt vor allem aber auf uns Menschen, und zwar auf die, die ihm glauben und vertrauen. Im ersten Kapitel, Vers 13, heißt es dann noch, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, versiegelt seid ihr geworden mit dem Heiligen Geist. Dorthin gehören wir. Und genau das sagen dann auch weitere Verse. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus ist das Haupt der gläubigen Gemeinde. Machen wir uns das klar. Von uns. Er ist das Haupt von uns und wir sind gewissermaßen geistlich in seinem Leibe zu Hause mit allen gläubigen Christen auf der Welt. Von denen, die vor uns waren, von denen, die mit uns sind und von denen, die nach uns kommen werden. Christus, das Haupt der gläubigen Gemeinde. Nun schaut der Epheserbrief in den weiteren Kapiteln da doch genauer hin. Wie ist es um die Gemeinschaft in der Gemeinde bestellt? Wie ist es um ihre Einheit bestellt? Allein schon dies. Das sind welche aus der Menge, jetzt gehen wir zurück gedanklich in die Zeit des Epheserbriefes, das sind welche, die aus der Menge der heidnischen Kulte hergekommen sind und zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und das sind völlig andere. Das waren vorher fromme, überzeugte Juden und haben in den Glaubensformen und Gestalten des jüdischen Glaubens gelebt. Und auch diese haben zu Jesus Christus gefunden, zu dem, wo Gott hereinspricht in unsere Welt. Was für Unterschiede an Lebenswegen sind da in der kleinen Gemeinde in Ephesus versammelt. Unterschiede in allen möglichen Lebenserfahrungen, in allen möglichen Lebensstilen, von denen die Leute hergekommen sind. Da war ein einziges Kopfschütteln, wenn die sich voneinander erzählt haben, wie sie von den verschiedensten religiösen Kulten, Philosophien und merkwürdigsten Verhaltensformen hergekommen sind. Und dann die anderen, die jüdischen Christen, die aus einer langen Tradition schöpfend ihren Glauben gelebt haben, bezogen auf den Tempel in Jerusalem. Die Heidenchristen und die Judenchristen denken ganz Verschiedenes, wenn sie hören, legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. So wird diese Gemeinde angesprochen. Sie sollen alle, jeder für sich, den alten Menschen ablegen und sollen sich als ein Neuer begreifen, zu Hause im Leibe Christi in der christlichen Gemeinde. Da wird eine klare Lebenswende beschrieben, die zu einem überzeugten Christen gehört, dass man sich mal überlegt, wo wird es für mich innerlich, aber auch vielleicht für andere erkennbar deutlich, dass ich ein überzeugter Christ bin, eine Lebenswende, ein bekennender Christ in unserer Zeit. Es geht um das Ablegen von Lebensstilen, die in der Gesellschaft üblich sind. Wir stehen ja in ähnlichen Situationen wie die Christen in Ephesus, in Kolosse und in Rom und wo auch immer. Um einen her sind unterschiedlichste Gedankenwelten, Verhaltensweisen, unterschiedlichste Einflüsse, die auf uns auch als Christen unserer Zeit zuströmen und uns unterwerfen wollen. Der Druck der heidnischen Welt damals und auch, kann man sagen, in Anführungszeichen der heidnischen Welt heute ist ähnlich stark. Herrschende Philosophien damals und heute, ganz vergleichbar zu der atheistischen Moderne, von der man heute spricht, von dem Rationalismus, der die Menschen beherrscht, also nur der Mensch glaubt, das, was er mit seiner Vernunft erfassen kann, das ist allein das Wirkliche, das ist das allein Bestimmende, bis hin zu dem, was seit 20, 30 Jahren unsere Gesellschaft durchströmt, die europäische Gesellschaft durchströmt, das ist die sogenannte Postmoderne. In der Moderne hat man immer noch sich an ein paar Dinge gehalten, und zwar an relativ gute moralische Vorstellungen. Aber die Postmoderne behauptet nun in Gestalt vieler Philosophen, dann auch Franzosen am Werk und so weiter, die sagen, es gibt überhaupt keine Wahrheit. Nein, es gibt keine Wahrheit, nur Meinungen. Du kannst heute die Meinung haben und ein Jahr später kannst du eine andere Meinung haben. Dann sagst du, ich erinnere mich gar nicht, was ich damals gesagt habe. Ich bin jetzt von ganz anderen Gedanken erfüllt. Das heißt, in unserer Gesellschaft zerfließen die Koordinaten, in denen Menschen leben und denken. Da sind wir mittendrin und das müssen wir uns klar machen, dass wir uns dem eben nicht auszuliefern haben. Dem sollen wir uns nicht unterwerfen, sondern sollen in den Wahrheitsverkündigungen des christlichen Glaubens mit der Autorität Gottes, darin sollen wir bleiben. Die Meinungen können sich ändern und die Zuverlässigkeit der Menschen untereinander schwindet. Man kann das etwa feststellen, wenn es um die Fragen geht. Das wird sicher hier schon oft in Predigten angeklungen sein, wenn es um die Fragen geht, des Schutz des werdenden Lebens. Ja, da kommen Millionen von Frauen, die sagen, da frage ich nach nichts. Ich bin selber der Chef meines Lebens und ich frage nach keinem Ethos, nach keiner Moral, nach gar nichts, schon gar nicht nach dem, was Gott sagt, sondern ich mache, was ich will, glaube, was richtig ist. Es gibt eine Erschütterung von Ehe und Familie, da sind wir mittendrin. Es gibt eine Erschütterung der Geltung der Gebote, da sind wir eben mittendrin, wenn man sich keine Wahrheit mehr vorstellt, die von Gott auf mich, kleinen Menschen, zukommt. Was hat sich da eben in den letzten 50 Jahren alles ereignet? Der Mensch, der eben Mehrheitsmeinungen sich unterwirft, anschließt, sich von ihnen prägen lässt. Dem widerspricht der Epheserbrief mit aller Klarheit. Wir sollen als von Gott Berufene in Gerechtigkeit und Heiligkeit leben. Das ist die Zusage und Ansage des Epheserbriefes. Der Begriff Gerechtigkeit bedeutet deshalb hier im biblischen Sinn was ganz Spezielles, nämlich, dass ein Mensch sich an das Recht Gottes hält. Das ist der biblische Begriff von Gerechtigkeit, sich an Gottes Weisungen und Gebote halten, das ist Gerechtigkeit. Und umkehren zu den Geboten, wenn man sich verirrt hat, wenn man sich verlaufen hat, wenn man mutwillig war und meinte, ich mache alles alleine. Die Gebote beiseite legen ist für den Menschen ganz verheerend. Christus hat für uns alle aber nun die Gerechtigkeit erfüllt, die wir als sterbliche, vergängliche und von Sünde immer wieder angesprungene Menschen nicht erfüllen können. Er hat alles erfüllt, was Gott von uns Menschen erwartet. Und deshalb, wenn wir den Wochenspruch gehört haben, wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, dann müssen wir den zweiten Gedanken hinzudenken. Und da kommt der Anwalt Jesus Christus und stellt sich hin und sagt, diese Frau, dieser Mann, der ist Gott recht, weil ich für ihn die Gerechtigkeit erworben habe. Das heißt, wir können zuversichtlich auf die Begegnung gewissermaßen mit Gott zugehen, dem lebendigen Gott in Ewigkeit. Davon zu unterscheiden ist nun das Verständnis von Gerechtigkeit, wie es bei uns meistens verwendet wird, wenn die Leute in ihren Reden von Gerechtigkeit sprechen, insbesondere im politischen Zusammenhang. Da ist es eine völlig andere Vorstellung von Gerechtigkeit, nämlich man denkt, Gerechtigkeit ist die, wenn man denen, die relativ viel haben, möglichst etliches nimmt und es denen gibt, die es vielleicht brauchen können, manchmal auch nicht brauchen können. Aber das ist eine Verteilungsgerechtigkeit. Die ist völlig zu unterscheiden von der biblischen Vorstellung von Gerechtigkeit, sich nach dem Willen Gottes auszurichten und versuchen, ein Leben zu führen, das Gott recht ist im Sinne einer solchen Gerechtigkeit. Die biblische Gerechtigkeit fragt nach dem Recht Gottes und wie der gläubige Mensch danach streben kann, Gottes Willen zu entsprechen. Und das wird nun auch in dem biblischen Abschnitt deutlich, den ich zum Schluss noch auslegen möchte. Haben Sie keine Angst, es findet ein Ende, das Ganze. Es findet ein Ende. Also, da schreibt der Apostel im 4. Kapitel dieses Briefes: Darum legt ab die Lüge und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das nötige Gut, damit er auch dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Haltet also die Weisungen Gottes in eurem Leben aufrecht. Nehmt die Wahrhaftigkeit neu ernst, das ist eine wesentliche Mahnung. Wer früher als Heidenmensch ganz locker gelogen hat, der soll das als Christenmensch nicht. Lasst euch nicht vom Zorn überwältigen. Sie wissen alle, im Zorn richten Menschen manchmal auch ganz Schlimmes an. Nicht mehr stehlen wird erwähnt, das wäre jetzt vielleicht in unserer Gemeinde, so wie wir hier versammelt sind, nicht das große Thema, dass wir jetzt zur Hälfte also erfahrene Diebe wären, die sich hier versammelt haben. Das ist in unseren christlichen Gemeinden meistens nicht mehr so ganz so. Aber Sie sehen, womit sich der Apostel damals auseinandersetzen musste. Er hat den Heiden gesagt, Leute, so wie ihr bisher, wie die Lumpen gelebt habt, das geht als Christenmensch eben nicht mehr. Es wird die christliche Arbeitsethik erwähnt. Das finde ich ganz wichtig. Das ist hier so eingeflochten. Christen sollen arbeiten, soweit es ihr Geist und Leib möglich macht, damit sie für sich selbst sorgen können und ihre Leute. Und dann heißt es ausdrücklich, damit man auch noch, wenn man es schafft, etwas für echt Bedürftige abgeben kann. Das ist christliche Arbeitsethik. Dann sagt er, redet, was er baut, was gut tut, was zum Segen dient. Das sind Reden, die für Christen angemessen sind. Haltet eure Taufe in Ehren. Seid freundlich untereinander, herzlich und bereit zu vergeben. Das ist nun etwas, womit Christen sich schon auch ganz schön rumschlagen können, dass sie mit der Vergebung sich oft schwer tun, wenn Ereignisse zurückliegen, die man in sich nicht überwinden kann, wo man eben Vergebung nicht erbittet und wo man Vergebung nicht gibt. Aber trotzdem gilt es darum zu ringen, um menschliche Beziehungen zu ordnen, zu heilen, auf einen guten Weg zu bringen. Einleuchtende und wohlbegründende Weisungen finden wir hier. Und da fällt es richtig auf, wie das ganz aktuell in das Gemeindeleben hineinredet. In der Konsequenz von Epheser 4 gedacht, ist es dann aber ganz wichtig, diese zwischenchristlichen Beziehungen, die sind ganz schwer in Großgemeinden zu leben. Wenn Sie sich mal vorstellen, ich war ja in den 90er Jahren in einer Kirche in Niedersachsen, in der lutherischen Kirche von Schaumburg-Lippe, und die große Kirche, die da in Niedersachsen ist, das ist die Hannoversche Landeskirche. Die hatten damals in den 90er Jahren bereits eine Bemessungsgrundlage, ein Pastor auf 3500 Gemeindeglieder. Das wird sich jetzt noch mehr verschieben. Sie müssen sich mal vorstellen, was kann da ein armer, kleiner Pastor an Seelsorge üben? Was kann der an Unterrichtsmöglichkeiten in die Gemeinde hineintragen? Das ist alles äußerst begrenzt. Diese Großgemeinden sind zu viel für einen Geistlichen. Vielleicht gibt man noch einen halben Religionslehrer dazu oder so. So ungefähr wird das gemacht. Deshalb sage ich, dass für diese Gemeinden ab einer bestimmten Größe es dringend nötig ist, dass es Kreise und Gruppen gibt, in denen man enger zusammenlebt als Christ, dass es Hauskreise gibt, Gesprächskreise gibt, Frauen- und Mütterkreise, alle Formen, in denen man in einer überschaubaren Zahl zusammen ist. Die landeskirchlichen Gemeinschaften bewegen sich genau auf diesem Wege, die entstanden sind im 19. Jahrhundert und vorher, weil da die Großgemeinden enorm wuchsen. Ich will Ihnen jetzt gar nicht allzu viele Zahlen sagen, aber eine Gemeinde, zum Beispiel Gustav Adolf in Nürnberg, die hatte bis zu 50.000 Gemeindeglieder. Und dann hat man da 4 oder 5 Pfarrer gehabt, die hatten Konfirmandengruppen mit 60, 70 Konfirmanden. Also diese Größenordnungen, wenn man sich vorstellt. Und da ist es so wichtig, dass man kleinere Kreise und Gruppen hat und sich dazu hält und dort sich auch persönlich integriert, damit man seinen Glauben nicht in der Einsamkeit lebt. Der christliche Glaube ist angelegt auf Gemeinschaft im Glauben. Und deshalb bitte ich Sie und prüfen Sie und bleiben Sie, wo Sie in einer kleinen Gruppe in dieser Gemeinde zu Hause sind. Suchen Sie sich eine, wenn das nicht der Fall ist. Seien Sie gemeinschaftsorientiert, denn das ist der Grundzug des christlichen Glaubens. Von diesem Hauptgedanken her, Christus ist das Haupt der Gemeinde und wir sind sein unsichtbarer Leib. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.